Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast. Und wir gehen natürlich auch in 2022 weiter. Unsere erste Ausgabe dieses Jahr. Hallo Jonas.
Hallo Sascha.
Ist dir bewusst, dass wir in das Jahr gehen, in dem wir unser fünfjähriges Jubiläum feiern?
Wenn du mir das privat nicht vor ein paar Wochen erzählt hättest, wäre es mir natürlich auch bewusst gewesen.
Hätten Sie das für möglich gehalten, als Sie damals, nachdem Sie die erste Folge hochgeladen haben, hätten Sie sich das je erträumt, dass es fünf Jahre gehen könnte?
Ja gut, das ist natürlich ein absoluter Traum. Wir haben ja immer gesagt, wir gucken von Episode zu Episode. Es ist noch ein langer Weg. Nicht zu früh. Aber jetzt wollen wir es auch.
Unsere Aufgabe hier ist noch nicht beendet.
Ja. Die Mission ist noch nicht beendet.
Apropos große Statements, kam vorhin noch frisch rein. Gianni Infantino, hast du es mitbekommen?
Ich habe es eben auf Toilette noch ganz kurz angelesen.
Also wahrscheinlich, wenn ihr das hier hört, wir nehmen am Mittwochabend auf. Wenn ihr es am Donnerstag schon hört oder sogar noch später, dann wird das wahrscheinlich schon wieder durch alle Gazetten durchgegangen sein. Und zwar Gianni Infantino bei, ich weiß gar nicht genau, was es war, vielleicht kannst du es gleich noch ergänzen. Jedenfalls ging es darum, um seine tolle Idee, dass die WM ja alle 2 Jahre statt alle 4 Jahre stattfinden soll. Und um das nochmal wirklich zu untermauern, hat er ein Argument gebracht, das mich persönlich total überzeugt hat. Und zwar hat er gesagt, man müsste das ja schon allein deshalb machen, damit die Menschen aus Afrika, damit die auch was hätten, weil wir hier in Europa, wir haben ja so viele Fußballwettbewerbe und alles, aber in Afrika haben sie das nicht. Und dann müssten ja die Menschen aus Afrika auch nicht mehr übers Mittelmeer nach Europa kommen und vielleicht auch noch dabei ertrinken. Also kann der Fußball auch wirklich einen Beitrag leisten.
Hat mich auch überzeugt an der Stelle.
Also,
muss ich sagen.
Jetzt war ganz unironisch. Diese Aussage ist an Frechheit nicht zu überbieten. Es ist wirklich, in jeder normalen Welt müsste er sofort zurücktreten.
Absolut. Absolut. Und das Schlimme ist, zu Recht regen sich jetzt die Leute über die Aussage auf. Klar, weil es auch absolut Schwachsinn ist, was er sagt. Aber man kann sich sicher sein, es wird demnächst auch etwas noch Dümmeres kommen. Weil man das ja bei so vielen Aussagen von Gianni Infantino schon gesagt hat, gut, jetzt
besser wird's nicht, ja.
Richtig, und dann haut er jetzt zum Beispiel so einen noch raus, also, ja.
Das stimmt, und vor allem wahrscheinlich je weniger Aussicht auf Erfolg dieses Unternehmen WM alle 2 Jahre hat, desto abstruser werden vielleicht dann auch die Rechtfertigungen. Wobei, auch da kann ich mir nicht vorstellen, dass noch was Frecheres, was Absurderes, was Beleidigenderes kommt, es ist nur noch ein Wahnsinn, was die da oben da auch machen, FIFA und UEFA. Aber, da direkt den Gegenpol zu schlagen, für alle, die noch an die Liebe zum Spiel glauben, empfehle ich eine Doku vom NDR. Ich weiß nicht, ob du sie mittlerweile gesehen hast. Wir haben mal kurz drüber gesprochen. Ich glaube, ich habe es dir mal geschickt gehabt. Ich habe sie vor kurzem jetzt dann auch nach längerer Zeit, dass sie liegen geblieben ist, mal geschaut. Und zwar heißt sie Aus Liebe zum Spiel vom NDR. Und es werden 2 ehemalige Fußballprofis, Männer und eine ehemalige Frauenfußballprofi begleitet, die jetzt noch in den im Amateurfußball spielen. Und der eine Herr ist Martin Harnik, der dürfte noch relativ bekannt sein, spielt, glaube ich, wie heißt TuS Dassendorf oder so, irgendwo bei Hamburg, in der 5. Liga, meine ich. Dann gibt es noch Martina Müller, die könnte man vom VfL Wolfsburg kennen, die hat, glaube ich, da auch ziemlich gut genetzt, auch Champions-League-Siegerin geworden, meine ich.
Eine nordhessische Kollegin, kommt aus Kassel.
Ganz liebe Grüße. Und der dritte, und das hat natürlich mein Herz erfreut, ist Zoltán Sebeskin. Und Zoltán Sebeskin ist jetzt schon irgendwie über 40 und spielt noch, und tatsächlich bei mir zu Hause ums Eck, gegen eine Mannschaft, die, also bei mir zu Hause, wo ich ursprünglich herkomme, wo meine Eltern noch wohnen, wo ich früher auch regelmäßig auf der Bezirkssportanlage gekickt habe. Da hält er mit 40 noch seine Knochen hin. Ist nebenher Filialleiter vom Decathlon. Und ja, das ist eine sehr kurzweilige Doku, wo die drei dann auch ausführlich zu Wort kommen und dann natürlich auch den Amateurfußball preisen. Ja, das war sehr kurzweilig. Kann ich guten Gewissens empfehlen.
Das war auch eine Top-Überleitung, unabgesprochen. Ich betone zu dem, was ich vorneweg habe. Deswegen schiebe ich es jetzt hier einfach mal ein. Stichwort war ja eben Martin Harnik.
Und, okay, wow, das ist die Überleitung.
Ja.
Okay, sehr gut.
In unserer Silvesterfolge hatten wir ja auch auf die entsprechenden Monate im letzten Jahr immer so ein kleines Schmankerl. Und da hatte ich ja auch was zu Martin Harnik, ja, der ja gerade gut netzt. Daraufhin hat unser Hörer Dennis mich kontaktiert. Grüße an der Stelle.
Ganz liebe Grüße.
Bei meinem Heimatverein zu Hause gibt es, das war früher alle 2 Jahre, ein legendäres A-Jugend-Pfingst-Turnier, wo auch so von den Partnergemeinden aus Frankreich und sowas Mannschaften dann kommen, aber eben auch deutschlandweit.
Da wird nichts getrunken, oder?
Da wird gar nichts getrunken. Da wird auch nicht in dem Fluss, der am Sportplatz lang fließt, das Bier gekühlt.
Und nebenher reingepinkelt.
Richtig. Naja, auf jeden Fall habe ich da in der A-Jugend auch einmal mitgespielt. Und da war unter anderem der große Sportclub 4 und Marschlande eingeladen und hat mitgespielt.
Ja, ja.
Und Dennis, mit dem wir früher zusammengespielt, er konnte sich noch daran erinnern, dass Martin Harnik zu der Zeit bei 4 und Marschlande gespielt hat. Also haben wir quasi gegeneinander gespielt und der ist da auch unangefochten Torschützenkönig geworden.
Wow. Er
ist kurz und klein geschossen da.
Also du hast schon gegen Martin Harnik gespielt.
Ja, und vor allem habe ich es vergessen. Wegen Asche auf mein Haupt. Ja. Ich hätte das nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Ich glaube, Martin Harnik hat es nicht vergessen.
Der hat es nicht vergessen. Nee. Ja, ich habe ihm ja auch die Torjägerkanone überlassen. Das macht
und alles beigebracht, was es beizubringen gab.
Und dann habe ich mal ein bisschen rumgegoogelt und wer noch so bei Vier- und Marschlande gespielt hat und zeitgleich in der Jugend war auch Max Kruse.
Ja, mit dem hat er doch da immer, das war doch auch die Geschichte, als er da zurückgegangen ist, dass er damals schon mit dem gekickt hat und dass die dann auch zusammen nach Bremen sind.
Genau, und da, also potenziell müsste Max Kruse dann auch in der A-Jugend gespielt haben.
Gut, ich meine, vom Wettbewerbscharakter mit Bier im Fluss und so wäre er wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen.
Er wird Shisha ausgepackt haben.
Harnik hat kurz und klein, alles kurz und klein geschossen und Kruse hat alles kurz und klein gesoffen.
Ja, auf jeden Fall nochmal schön, dass Dennis daran erinnert hat, weil ich, wie gesagt, bin nicht mehr um den Schirm gehabt, aber das liegt vermutlich auch daran, dass ich da auch alles kurz und klein getrunken habe.
Der Wettbewerbscharakter des Turniers. Ja, großartig. Das heißt also, man kann, also sieht nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, dass du auch für die Karriere so ein bisschen mitverantwortlich bist.
Ja.
Und für die Karriere.
Das kann man schon so sagen. Ja. Also eigentlich hat Martin Harnik mir alles zu verdanken.
Ja, ich überlege jetzt gerade, welcher von beiden, welcher Stil dir ähnlicher ist, wobei natürlich du einen unverwechselbaren Stil hast, das wussten die aber auch. Ich würde tatsächlich sagen, eher Harnik.
Ja, würde ich auch sagen. Eher Harnik.
Aber sind wir ehrlich, auch da ist die Überschneidung vielleicht 10%.
Ja. und auch das ist schon gelogen.
Ja, mit viel gutem Willen. Ja, geil, okay. Mhm. Und hast du sonst noch gegen irgendwelche Spieler mal gespielt, die später mal Karriere gemacht haben?
Also wir haben auf jeden Fall, im Nachbarort gab es den Fort König Cup. Und da haben wir in der Jugend, weiß nicht, vielleicht E- oder D-Jugend oder so, hatten die Jugendmannschaft vom 1. FC Köln da. Mhm. Gegen die haben wir gespielt, aber keine Ahnung, ob
Matthias
da schon
Scherz,
wer war.
Dein Jahrgang.
Ja, gut, klar, der hatte auch schon die Frisur von heute, unverwechselbar. Nee, keine Ahnung, ob da wer dabei war, schon so früh.
Also ich habe mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit irgendwann mal in der Halle gegen Daniel Didavi gespielt. Aber nachzuprüfen ist es jetzt auch nicht mehr. Und vermutlich auch gegen den ein oder anderen mal vom VfB, weil wir waren ein Jahr, ich glaube, das war D- oder C-Jugend, da bin ich mir ganz sicher, waren wir im Finale der württembergischen Hallenmeisterschaften. Und da waren dann am Schluss noch 6 Mannschaften. Und da war dann irgendwie Reutlingen, Stuttgarter Kickers, VfB, ich glaube Ulm, wir und dann irgendwie, ich glaube, nochmal jemand, nicht so ein großer Club. Und da haben wir da nicht ganz so viel Land gesehen. Aber da wird sicherlich auch der ein oder andere dabei gewesen sein. Aber das könnte ich jetzt halt nicht mehr nachvollziehen.
Ja, achso, und das hatte ich, glaube ich, schon irgendwann mal erzählt, natürlich gegen Skodran Mustafi.
Ja, richtig.
Das der kommt ja erzählt, auch bei uns aus der Ecke weg.
Gut, aber den hast du ja nass gemacht. Da hat es ja gepasst. Du
ganz klar, als, ganz klar.
Und ja. Da würde ich auch jetzt nicht drauf gehen, dass, also da würde ich auch nicht mit Stolz erzählen, dass du ihm was beigebracht hast, weil, naja.
Nee, kurz ins Kino.
Was macht der eigentlich jetzt gerade? Der war doch bei Arsenal, hat er irgendwie rausgeklagt oder hat er gestreikt oder sowas? War da nicht was?
Ja.
Oder wollten die loswerden oder sowas?
Genau, die, und dann, also der wurde ja zu Schalke ausgeliehen in der Abstiegssaison.
Ja, da wir, die jetzt, haben ihn ja sicherlich nicht übernommen.
Die haben ihn sicherlich nicht übernommen und dann ist er zurück zu Arsenal und dann ist er...
Dann verliert sich die Spur.
Dann ist er irgendwo hingewechselt. Ich würde jetzt ach, so schau, ohne viel mal. Wissen behaupten, nach Spanien.
Oh, ja, ist richtig. UD Levante.
Genau, irgendwie sowas. Ja.
Oh, 10 Spiele, ein Tor. 29 ist er auch erst, Donnerwetter.
Bebra Junge.
Aber schon Hamburg U17, Kollege. Ja, okay, hätte ich auch nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass der jetzt nach Spanien gegangen ist. Ah, der geht den Lellweg quasi, der war bei Levante. Oh, ja, gut. Groß aufgezockt.
Deutsche Schule.
Deutsche Schule. Hast du mitbekommen, dass bald eines unserer großen Probleme der Fußballmenschheit gelöst sein wird, nämlich das Problem des Abseits?
Nee.
Es gibt, also es wird in nicht allzu ferner Zukunft wahrscheinlich ein vollautomatisches Abseits geben. Quasi per Kamera, Computer, wie auch immer. Und es gab jetzt schon einen Test mit dem sogenannten halbautomatischen Abseits beim FIFA-Arabien-Pokal, bei dem ich auch nicht wusste, dass es den gibt, aber der war irgendwann im Dezember. Da wurde das schon mal getestet und das funktioniert irgendwie mit 10 bis 12 Kameras, die, Achtung, 50 Mal pro Sekunde mit bis zu 29 Datenpunkten jedes Spielers sammeln. Und damit wird dann eben mögliches Abseits erkannt und eine Meldung an den Videoschiedsrichter gesendet. Und der trifft dann am Schluss noch die endgültige Entscheidung. Und das soll eben diese Verzögerung, die es da oft gibt, deutlich mindern. Und bei diesem halbautomatischen Abseits gibt es eben 2 Schwerpunkte. Zum einen geht es um den Anstoßpunkt, also der Moment, in dem der Ball gespielt wird. Und zum anderen, welches Körperteil der Torlinie am nächsten ist. Auch von Verteidiger oder Angreifer. Und genau, man möchte eben dann diese Zeit viel schneller gestalten, nach der eine Entscheidung getroffen wird. Und es könnte tatsächlich schon sein, dass es bei der FIFA WM 2022, also jetzt im Dezember, dass es da schon zum Einsatz kommt, wenn die zuständigen Behörden das dann irgendwann abnicken. Ich glaube, über den endgültigen Test jetzt bei diesem FIFA-Arabien-Pokal ist jetzt noch nichts bekannt, zumindest habe ich nichts gefunden. Und man vermutet aber, dass es, also es könnte wohl auch schon früher kommen, theoretisch, aber man vermutet, dass es dann frühestens bei der WM kommt, weil das Ganze von der FIFA selbst entwickelt wird und sie dann eben sagen, ja, dann werden sie es wahrscheinlich bei ihrem Prestige-Objekt Weltmeisterschaft, werden sie das auch zum ersten Mal einsetzen. Und das würde aber auch bedeuten, dass dann eben so nationale Ligen das dann erst in der Saison 23/24 einsetzen könnten. Ja, und da ist dann eben die Frage, wird es dann irgendwann so weit kommen, dass es vollautomatisch wird? Was meinst du?
Ja, erstmal 2 Dinge dazu. Wenn das dann in der Hand vom Videoschiedsrichter liegt, bin ich da sehr guter Dinge, dass das optimal funktioniert.
Ja, also da muss ich vielleicht kurz einhaken. Da bin ich mir nicht ganz, also da habe ich nicht über das ganz genaue Prozedere, habe ich dann nichts mehr gefunden, da so weit konnte man da nicht eintauchen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es was so eine gewisse Marge gibt, die bei der automatisch abgenickt wird. Und wenn es irgendwie sehr eng ist oder so, oder sich die künstliche Intelligenz nicht sicher ist, dass dann der Videoschiedsrichter entscheiden muss. Weißt du, ich meine? So, das könnte ich mir vorstellen.
Ja, und das Zweite ist, wir in Deutschland brauchen uns ja an gar keine Gedanken zu machen, weil bei uns wird es ja am Datenschutz scheitern. Wenn da personenbezogene Daten auf dem Platz gesammelt werden, dann kommt das hier nicht.
Ja, das ist großartig, wenn es wirklich an sowas scheitert. Oder die Spieler vor der Saison irgendwie so ein Wisch unterschreiben müssen. Ja, so.
Genau, ja, Datenschutzgrundverordnung
ist, da. Das ist für mich okay. Ja. Ich verzichte auf meine Rechte. Oh, dann geht es natürlich um Bildrechte, gell? Da gibt es natürlich auch immer so die Geschichte.
Ja.
Also grundsätzlich begrüße ich das aber, muss ich sagen. Also ich glaube, wenn das auch nur halbwegs funktioniert, weil ich meine, selbst wenn man das einsetzt, das macht ja erstmal nichts kaputt. Also langsamer wird es ja deswegen nicht die Entscheidung, ja, die getroffen wird. Von daher ist auf jeden Fall irgendwas gewonnen und man wird dann wahrscheinlich sehen, wie viel man da gewinnt. Aber an sich finde ich das logisch und richtig. Und ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht, ob das letztes Jahr oder so, ach nee, eher schon 2020, hatten wir, glaube ich, mal eine Folge, wo wir mal überlegt haben, ich glaube, 10 Dinge, die im Fußball der Zukunft dabei sein werden. Ja. Und ich meine, dass wir sowas in die Richtung auch gemacht haben. Also wir hatten dann, glaube ich, auch, dass Foul automatisch erkannt wird, weil es Sensoren gibt.
Genau. Und so
aber ja, das macht schon, ist schon absolut sinnig, dass es sowas dann gibt. Und absolut logisch.
Ja, ich sage ja schon seit langem, Videoassistent abschaffen, aber das mit dem Abseits halt lassen, weil das kann man halt objektiv messen, ob es Abseits ist oder nicht. Und ist ja aktuell auch irgendwie wenig Nervigeres, als wenn man schon eigentlich sieht, dass der Spieler klar im Abseits steht, aber jeder sich absichern will, das Spiel ja, noch gefühlt 5 Minuten weiterläuft bis zum Abschluss und dann die Fahne gehoben wird. Das nervt ja halt einfach auch.
Also muss man wirklich sagen, jeder Schiri, der irgendwie automatisch manuell in Abseits abpfeift, da denke ich mir, boah, dann haben wir Eier.
Ja, genau, ganz genau.
Und so weit ist schon gekommen.
Ja.
Aber ich bin mir auch tatsächlich nicht ganz sicher, ob das wirklich vollautomatisch funktioniert, weil solange wir diese Unsäglichkeit von diesem passiven Abseits haben, wird das wahrscheinlich gar nicht möglich sein. Könnte ich mir vorstellen.
Tja. Ja.
Also weißt du, der Klassiker, jemand steht 10 Meter im Abseits, aber sein Kompagnon kriegt den Ball steil gespielt und der legt dann nur noch quer, obwohl auf den, der die ganze Zeit im Abseits stand, der ist natürlich keine neue Spielsituation und deswegen zählt dann das Tor. Ist mir heute immer noch ein Rätsel, warum es diese Regel da gibt.
Ja, aber vielleicht kann man ja dann, wenn man da diese mit den verschiedenen Kameras die verschiedenen Spielfeldteile macht halt auch so zielgerichtet gucken, der Pass wird ja dann von mir aus rechts auf den Flügel gespielt und er steht in der Mitte im Abseits, dann kann man vielleicht ja auch quasi nur den rechten Ausschnitt mit einbeziehen. So,
ich glaube, es ist sogar einfacher dadurch, also was jetzt das Ding angeht, wahrscheinlich einfach nur Männchen X spielt Ball auf Männchen Y und Männchen Y, also weißt du, sobald man erkennt, wer den Ball als nächstes berührt, und das wird sie erkennen, ist es wahrscheinlich schon behoben. Aber ja, sicher bin ich mir nicht, da gibt es auch irgendwelche Ausnahmen. Aber was mir übrigens auch noch ein Rätsel ist, an der aktuellen Situation, diese Kalibrierung der Linie, warum das zur Hölle so lange dauert, warum ist es nicht, also eigentlich wäre das doch schon... Was, es ist ja schon da. Es ist ja schon alles da eigentlich. Warum dauert das denn so lange? Weißt du das?
Ja gut, das Lot wird ja per Hand angelegt. Ist ja klar. Ist ja Wertarbeit, deutsche Maßarbeit, Handwerkskunst.
Ja, wahrscheinlich. Das ist ja das, was der Videoschiedsrichter macht. Nein, aber das ist ja eigentlich schon da. Deswegen, ich verstehe gar nicht, warum das immer so lange dauert.
Was ich mir wirklich vorstellen könnte, es hört sich ja zwar jetzt wieder so an, als ob wir das auf die Schippe nehmen, aber ich könnte mir das wirklich vorstellen, dass die einfach so ein extrem schlechtes Computerprogramm oder Tool dafür haben, um diese Linie anzulegen, weißt du, wie bei Paint früher. Und dass das halt deswegen so lange dauert, weil du nicht da einfach schnell mit einem Klick das machen kannst oder so.
Das will man ja eigentlich aber nicht glauben, gell?
Ja, aber ich befürchte es.
Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Ja, dann habe ich noch eine Sache. Und zwar ist es so, dass... Ne, oder andersrum. Weißt du, wer derzeit der, Anführungszeichen Anfang, inoffizielle deutsche Fußballmeister, Anführungszeichen Ende, ist? Der inoffizielle deutsche Fußballmeister. Wer hat diesen Titel derzeit inne?
Ist es... Nee, keine Ahnung. Ist es der Amateurmeister?
Nee, das ist eine, also Lösung Union Berlin. Und die Idee hinter der inoffiziellen deutschen Fußballmeisterschaft ist die folgende. Das läuft im Endeffekt nach dem K.O.-Staffelstab-Prinzip, nennt man das. Also wie beim Boxen so ein bisschen. Der Gewinner bleibt und wenn er besiegt wird, gibt es einen neuen Titelträger, der so lang bleibt, bis er besiegt wird. Unentschieden wird gewertet für den Titelträger. Und jede Mannschaft kann sich dann eben durch einen Sieg den Titel echter deutscher Meister kann man sich erspielen und muss sich dann aber im nächsten Pflichtspiel, ist egal ob Liga oder Pokal, muss sich dann eben gegen die nächste Mannschaft beweisen. Sieg und Unentschieden bleibt der Titelträger und bei Niederlage wechselt der Titelträger. Und Ausgangspunkt waren alle Spiele in den deutschen Ligen der ersten bis zur fünften Liga, den Oberligen, ab dem 7. April 2017. Und durch diese Landespokale könnten theoretisch auch noch niedrige Ligen eingreifen, aber ja, das bleibt dann natürlich in den oberen Ligen. Und genau, da ist Union Berlin momentan Sieger. Und das ist eben ja so ein Spaßprojekt wird wahrscheinlich dann despektierlich gegenüber denen sein, die das machen. Aber die Idee kommt tatsächlich aus England und der hat den Hintergrund, dass, ja, wie wir alle wissen, Fußball hat in Großbritannien eine lange Tradition. Und es gab die sogenannte British Home Championship, die es seit 1883 gab. Und die Mannschaften, die dort mitgemacht haben, der Sieger, die wurde in Großbritannien logischerweise dann als beste Mannschaft der Welt angesehen, weil es natürlich nicht so viel gab und man sich für sich selber beansprucht hat, der Nabel der Fußballwelt zu sein. Und an echten Fußball-Weltmeisterschaften haben die Briten aber bis 1950 gar nicht teilgenommen. Und bei ihren ersten Weltmeisterschaften, also 50 bis 62, kamen die britischen Mannschaften nie unter die letzten vier. Jetzt wissen wir, Weltmeisterschaft später, also 1966, wurde England Weltmeister. Und als Schottland dann den amtierenden Weltmeister ein Jahr später in einem, ich glaube, ein Freundschaftsspiel, besiegte, da haben dann viele Schotten für sich beansprucht, dass sie ja eigentlich der, wenn auch inoffizielle, aktuelle Fußballweltmeister sind, weil sie haben ja schließlich den amtierenden Weltmeister besiegt. Und diese These vertrat auch ein schottischer Fußballfan, der dann 2002, also einige Jahre später, in einer britischen Radiosendung angerufen hat und das dann eben so erklärt hat, das nochmal gesagt hat, naja, im Prinzip ist so ein bisschen wie so ein Reichsbürger, akzeptiert nur die Grenzen von da und da. Und genau, die Schotten, sie fühlen sich einfach als Weltmeister, weil sie haben ja den Weltmeister besiegt, sind eigentlich inoffizieller Weltmeister. Und als eben dieser Fan dort in der Radiosendung angerufen hat, hat diesen Gedanken dann The Guardian aufgegriffen. Und 2003, also nochmal ein Jahr später, hat dann der Journalist Paul Brown die erste Webseite erstellt, die sich dann diesem Thema widmet und hat es dann quasi wirklich einmal durchgerechnet. Und auf dieser Idee basierend haben sie dann eben alle bisherigen Fußball-Länderspiele der Männer chronologisch aufgelistet und eben nach diesem K.O.-System ausgewertet. Und das wird bis heute fortgeführt. Das gibt's dann eben auch auf Nationalmannschaftsebene, das ist das. Und es gibt's eben auch, verschiedene Leute haben das eben auch für nationale Ligen etabliert, wie eben jetzt hier in Deutschland. Und wer sich das Ganze mal angucken will, es gibt einen Twitter-Account dafür, der heißt @IDFM9, also inoffizielle deutsche Fußballmeisterschaft, das 9, weiß ich nicht. Und der hat tatsächlich auch nur 81 Follower, also gern mal folgen. Und der wird da wirklich aktuell gepflegt und mit aktuellen Ranglisten. Also es ist zum Beispiel so, dass in der aktuellen Saison ist die Mannschaft, die meisten Spiele als Meister bestritten hat, die TSG Hoffenheim mit 8 Spielen. Auf Platz 2 ist der VfB Stuttgart, der 5 Spiele als Meister bestritten hat. Und den Platz 3 teilen sich momentan der BFC Dynamo, VfL Wolfsburg und Union Berlin, die jeweils 3 Spiele als Meister bestritten haben. So, und jetzt sucht man da natürlich so Mannschaften wie Bayern oder Dortmund eher vergeblich. Das liegt natürlich an diesem Charakter, aber ich finde es eigentlich noch eine ganz charmante Idee.
Ja, Ich auch. Finde ich super.
Und jetzt sind wir mal gespannt. Also wie gesagt, Union Berlin ist jetzt amtierender Titelträger. Und wenn die jetzt ihr nächstes Spiel gewinnen, dann sind sie auf alleinigem Platz 3 in der Saisonrangliste. Und das ist dann auch so geil, weil der Account hat dann auch zum Beispiel jetzt für Union Berlin, hat er ausgewertet. Also da steht ein Tweet: Mit 3 Siegen in Folge hat der inoffizielle Meister FC Union in diesem Jahr an die großartige Saison 93-94 anknüpfen können. Und da hat er wirklich, also ist wirklich die einzelnen Jahre auch so ausgewertet. Und es ist großartig, weil das Ganze natürlich zurück, also das ist alles zurückverfolgt. Und genau, im Jahr 94 gab es tatsächlich 7 Titelverteidigungen. Und das, da erzählen sie heute noch von.
Und du weißt genau, dass du sowas nicht vorstellen darfst.
Weil du dich jetzt drin verlierst.
Komplett drin verlieren.
Es ist eine total lustige und charmante Idee. Und der Twitter-Account macht es wirklich mit sehr, sehr viel Liebe. Es lohnt sich auch mal bei den Nationalmannschaften reinzuschauen. Da ist es nur so ein Tick langweiliger, weil dadurch, dass halt das hauptsächlich über E und WM läuft, weil da halt die meisten natürlich gegeneinander spielen, beziehungsweise im Normalfall spielt ja der aktuelle Titelträger bei EM oder WM mit, oder bei einem anderen Turnier irgendwann, was dann eben zur Folge hat, dass es dort meistens automatisch einen neuen Titelträger gibt, weil eben der Finalsieger ist dann ja automatisch der Titelträger und ist dann so ein bisschen langweiliger, finde ich, aber hat trotzdem auch seinen Reiz. Genau, IDFM9, @IDFM9 auf Twitter, folgt unbedingt und zieht euch das mal rein, es ist wirklich herrlich. Also du bist noch nicht, ich sehe hier, du bist...
Nee, werd aber gleich, wenn wir fertig sind. Werde ich.
Also Daxelinho ist schon Fan.
Ja.
Und Candy in the Wind.
Auch gut.
Und
auch
gut. Fass Amor. Okay. Und Ronny 89, Name Kampfhamster Derby-Sieger, ist auch Fan. Mhm. Gut, folgen. IDFM9 auf Twitter. Großartiges Projekt. Ja, im Endeffekt würde ich sagen, kommen wir dann doch direkt schon zum nächsten Punkt.
Rückpass.
Du sagst es, auf den Tag genau, ich habe jetzt sowas Großartiges heute gefunden, wirklich. Auf den Tag genau vor 25 Jahren, also wir nehmen auf am 26.01., das war ein Sonntag. Und Januar ist natürlich immer ein bisschen, zumindest in Deutschland, fußballlose Zeit. Da hat die Bundesliga meistens Pause. Da ist maximal dann irgendwie ein Vorbereitungsturnier in Belek oder weiß ich nicht wo. Der EFES Pilsen Cup. Aber vor 25 Jahren, nämlich am 26. Januar 1997, was könnte denn da noch gewesen sein, Jonas? Und ich gebe dir noch einen Tipp. Es war nicht nur am 26., sondern auch am 25. Januar.
Ja klar, das war Hallenmasters.
Das war das DFB Hallenmasters und zwar das Finale in München. Und die Sensation wurde perfekt gemacht. Der erste FC Kaiserslautern hat als Zweitligist das Hallenmasters-Finale gegen Gastgeber Bayern München mit 3:1 gewonnen. Und für den FC war es der erste Titel unter Otto Rehhagel.
Ja, und dann auch gleich der wichtigste.
Gleich der wichtigste. Wurde vor, ich glaube, weniger als ein Jahr vorher, wurde er bei Bayern entlassen. Deswegen hat das natürlich, war es genüsslich für ein Otto.
Ah, und dann auch noch in München. Da hat natürlich alles gepasst.
Ja. Bayern unter anderem mit Mario Basler, Alex Zickler und Christian Ziege. Und hatte noch eine charmante Note. Also es waren 2 Vierergruppen. Unter anderem qualifiziert auch 1860 München und der FCK weiß nicht, ob es immer noch so ist, auf jeden Fall damals war es so, dass die eine Fanfreundschaft mit 1860 hatten und die haben natürlich im Finale lautstark den FCK unterstützt, also war tatsächlich gute Stimmung in der Halle. Basler hat es 1-0 gemacht und dann haben die Jungstars, Marco Reich und Thomas Riedle, das Spiel gedreht.
Klar, die haben dann gezaubert.
Ja, das bevor, ist ganz klar. Bevor Routinier Martin Wagner den Schlusspunkt gesetzt hat. Martin Wagner mit 5 Treffern, Torschützenkönig. Und die damit verbundene 3000 Mark Prämie hat er an eine Leukämiestation gespendet. Vielen Dank dafür.
Ja.
Not. Und was schätzt du, was Kaiserslautern insgesamt an Prämie für den Hallenmastersieg bekommen hat?
50.000 Mark?
425.000 Mark.
Wow.
Ich find's voll viel.
Das hat's ja echt gelohnt.
Ja, ja, für Zweitligisten. 425.000 Mark. Das ist schon, ich find's echt. Ich sehe doch immer, dass das ein Grund war, warum es den Hallenfußball irgendwann zerbröselt hat. Zum einen Verletzungsgefahr und halt die, dass nur noch so Pimmelmannschaften kamen. Und zum anderen, dass es halt auch nichts zu gewinnen gab.
Ja, also ich meine, die Nasenpflaster für Olaf Marschall waren finanziert für die Saison.
Ja, das hätte sogar 2 Jahre gereicht wahrscheinlich.
Ja.
Und eigentlich muss man dann auch sagen, ist der Sieg da auch der eigentliche Grund für den lauteren Sensationsmeistertitel, kann man glaube ich so sagen, hat den Weg geebnet.
Ja. Ja.
Und das hat auch Martin Wagner nach dem Turnier gesagt, der hat nämlich gesagt, es ist noch ein weiter Weg, aber mit dem Zusammenhalt, den wir hier in München gezeigt haben, ist der Wiederaufstieg drin. Weiter noch einen Schmankerl. Haben wir natürlich nicht lumpen lassen. Ich habe natürlich noch einen Schmankerl und zwar war tatsächlich das so, dass das, ich weiß nicht, ob nur das Finale oder der ganze Finaltag, vermute fast Letzteres, wurde tatsächlich im ZDF übertragen. Und das hatte natürlich zur Folge, dass Bela Reti das Finale des Hallenpokals kommentiert hat.
Erzielt in diesem Turnier wieder Mario Basler. Resitelli läuft mit Witteczek und Tor. Vorbereitet das Ganze hier von Mario Basler. Leicht verzögert, gut gesehen, dass Witteczek mitgelaufen war. Und knapp 4 Minuten vor Ende der ersten Hälfte führt Bayern mit 1-0 durch Marcel Witteczek. Reich, ja, der Ausgleich. Eine Sekunde vor Ende der Halbzeit. Der zweite Treffer von Marco Reich in diesem Turnier. Das sehen wir hier noch einmal in der Wiederholung. Und ab zu Dieter Kürten, bitte. Wagner versucht sich da zu befreien. München und Basler versperren ihm den Weg. Und im zweiten Versuch Thomas Riedl. Der Zweitligist geht mit 2-1 in Führung. Außerdem ist natürlich um Ballkontrolle bemüht. Und das ist die Entscheidung. Der Torschützenkönig dieses Turniers, Martin Wagner, macht alles klar. 3-1 für den 1. FC Kaiserslautern. 40 Sekunden vor Schluss. Hier nochmal die Entscheidung im Masters-Finale 97, das 3-1 durch Martin Wagner. Der 1. FC Kaiserslautern gewinnt den ersten Titel unter Otto Rehhagel.
Der Sieger des Masters-Finales 1997. Wir bitten zur Ehrung den 1. FC Kaiserslautern.
Stürmisch bejubelt von den 60er-Fans jetzt die Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die nun den Siegerpokal entgegennehmen wird.
Also ich glaube, für Bela Reti war es eine Strafe.
Ja, der hat irgendwas angestellt.
Also er hat auch, also ich finde, man hört ihm auch an, er hat überhaupt keinen Bock. Also er hat überhaupt keinen Bock. Und aber das hindert ihn natürlich trotzdem nicht dran, Marcel Witteczek zu sagen, nee, oder und Martin Wagner.
Martin Wagner. Ja.
Aber Marco Reich hat das nicht gemacht. Oder Markus Riedl. Also es wäre eigentlich viel mehr möglich gewesen.
Weil der auch Thomas heißt.
Ah, Riedel, der ist ja nicht lieb. Was habe ich gesagt? Marcel Riedel.
Ja.
Komm ich auf Marcel Riedel. bei Thomas geht's nicht, oder? Richtig.
Aber Dieter Kürten und Bela Reti werden das Beste draus gemacht haben aus der Strafe. Die werden sich ordentlich weggefackelt haben.
Und ab zu Dieter Kürten, ich habe mir keinen Bock, eine Sekunde länger zu reden.
bitte jetzt auch sofort rüberschalten.
Komm ab zu Kürti. Ja, und auch schön die Durchsage dann am Schluss. Also hier, ja. Kaiserslautern hat es, bitte den 1. FC Kaiserslautern zur Turnierleitung. Ja. Und dann kommt, der junge Marco Reich und nimmt sich das Mikrofon und sagt dann, der 1. FC Kaiserslautern bedankt sich für die Einladung und wünscht allen Mannschaften eine gute Heimreise.
Den Wanderpokal bringen wir nächstes Jahr auch sicher wieder mit.
Aber Heimturnier war es immer großartig, wo immer einer musste zur Strafe sich bedanken für das Mikrofon. Ja.
Und natürlich auch immer in der Halle die Musik sensationell.
Deswegen habe ich extra drin gelassen. Großartig. Nach der
Siegerehrung, absolut gut.
Es hat sich für einen kurzen Moment für mich immer so angehört wie Hossa, Hossa. Aber großartig. Also wirklich richtig, richtig schön. Hat mir viel Freude gemacht, als ich das gefunden habe.
Das stimmt. Das glaube ich. Ja. Und jetzt zu Dieter Kürten. Bitte nicht zurück zu mir.
Aber zurück zu mir, denn den Kultspieler habe ich auch dabei. Und der Kultspieler, der ist geboren in Karlsruhe am 25. Januar, also gestern, 1975. Und ist ein Stürmer. Hat seine Karriere beim KSC auch begonnen. Da hat er von 94 bis 98 gespielt. 67 Spiele, 11 Tore. Und 1998 ging es dann zum TSV 1860 München, wo er von 98 bis 2004 gespielt hat, also 6 Jahre, 150 Spiele, 34 Tore, um dann zum 1. FC Nürnberg zu wechseln. 2004 bis 2007, 83 Spiele, 17 Tore. Und zum Schluss nochmal zurück zu 1860, aber eher so als Art Co-Trainer oder ja. Hast du eine Idee, wer das sein könnte?
Karlsruhe, 60, Nürnberg.
Vielleicht
ja. Ja, habe ich.
Initialen?
MS.
Richtig, richtig. Und vielleicht hilft es unseren Zuhörerinnen auch noch, wenn ich sage, dass natürlich die deutsche U21 ein Thema war, 20 Spiele, 6 Tore, aber natürlich auch die A2, Moment, die A2-Nationalmannschaft, wie auch
genau, und jetzt
das
kommt's.
Team 2006, wo er 2 Spiele, 1 Tor, also gigantische Torquote fürs Team 2006.
Sind Benny Auer Quoten
im Benny Team Auer 2006. Quoten, ja, dann löst doch mal.
Markus Schroth.
Es ist Markus Schroth. War mir tatsächlich nicht bewusst, dass er aus Karlsruhe kommt. Ich habe gedacht, es wäre Nürnberger.
Deswegen habe ich auch gedacht, wer soll denn das sein? Ne? Karlsruhe angefangen, dachte ich so, okay, Stürmer. Euro-Eddie gab's, Kyriakov und so in der Zeit.
Aber ne? Die waren ja nur dort.
Genau, die waren nur dort. Und dann so 60 und Nürnberg. Und darüber habe ich dann gedacht, gut, den einzigen, der da so als Deutscher in Frage kommt, wäre halt irgendwie Schroth. Aber dass der vorher beim KSC war.
Ist es tatsächlich ein Karlsruher? Das war mir tatsächlich überhaupt nicht bewusst. Ich hätte noch nach Karlsruhe gar nicht verortet. Aber war natürlich bei 1860 auch in der absoluten Hochzeit um die 2000-Wende. Hat er natürlich, ich glaube, wahrscheinlich auch Champions League mitgemacht. Das eine Jahr.
Ja gut, und du musst dich natürlich auch erstmal gegen Bernhard Winkler und Olaf Bodden durchsetzen.
Das ist
schafft auch nicht jeder.
Und er ist auch 1,93 groß, also er ist so groß, aber ich auch nicht gewusst. Also irgendwie, Markus Schroth hatte ich irgendwie anders anders abgespeichert. Klar, ich meine, die Team 2006-Quote, die ist ja klar.
Ganz klar.
Bundesliga-Debüt übrigens 94, als er für Eberhard Karl eingewechselt wurde.
Ein besseres Debüt kannst du dir nicht wünschen.
Und genau, weil der KSC abgestiegen ist, ist er dann zu 1860 gewechselt. Und als die auch abgestiegen sind, 2004, dann ist er zu Nürnberg gewechselt.
Lag aber nie an ihm.
Lag natürlich nicht an ihm. Nee, nee. Also, Kann man ihm nicht vorwerfen. Und jetzt kommt das eigentlich Schöne, nämlich was er heute macht. Hast du eine Idee? Hast du schon mal gehört, was er heute macht?
Nee, aber der macht nicht so was Typisches. Also nicht Sportschule, Jugendcamp, Spielerberater. Also sowas macht der nicht. Und Trainer glaube ich auch nicht.
Also ersteres, also nee, grundsätzlich, das zum ersteren, das stimmt. Er macht auf jeden Fall nichts Gewöhnliches. Zum zweiten stimmt nur so halb. Er ist nämlich heute Extremläufer und hat zusammen mit seiner Frau das Beratungsunternehmen Schrotpower und hält Vorträge und macht Coachings und Personal Training. Warum?
Weil jetzt auch nicht. Karl, so.
Also und falls du dich für Schrotpower interessierst, Schrotpower unterstützt dich, dein Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Kannst du vielleicht dich auch mal melden, wenn das nicht so der Fall ist. Ja. Aber es ist tatsächlich auch gerade diese Extremläufer-Geschichte, also der macht so Trailrunning. Mhm. So richtig, keine Ahnung, ich habe gleich noch ein paar Daten. Und das ist umso erstaunlicher, weil er 2009, als er die Karriere beendet hat, das war wegen einem Knorpelschaden im Knie. Also er hat gemeint, ich habe ein Interview gelesen, sein Knorpelschaden war so groß wie ein 2-Euro-Stück, also das Loch da drin. Und der galt als Sportinvalide. Und heute macht er eben so Extremläufe. Und auf seiner Seite www.schrotpower.de steht auch über ihn: Wovon träumst du? Was ist deine Vision? Wie groß denkst du? Was ist dein Potenzial? Wo endet deine Vorstellungskraft? Wo sind deine Grenzen? Wie groß ist dein Potenzial wirklich? Entdecke dein Potenzial und verwirkliche es. Markus Schroth unterstützt dich, dein Potenzial zu entdecken und zu verwirklichen. Nach seiner erfolgreichen Karriere von 15 Jahren als Fußballprofi in der ersten Bundesliga entdeckte Markus Schroth, dass Unvorstellbares sowohl physisch als auch mental möglich ist. Er verwirklicht sein Potenzial mittlerweile als Extremläufer. Er ist Finisher des UTMB, wo er sich einen Traum verwirklichen konnte und von weiteren 12 Ultra-Trails, unter anderem dem Tour de Géant, einem Rennen von 330 Kilometern und 23.000 Höhenmetern, wo er das Ziel in 136 Stunden Dauerbelastung mit nur 4,5 Stunden Schlaf erreicht hat.
Also an dem Satz, den...
Markus Schroth ist fasziniert von dem Wunder Leben. Stunden Dauerbelastung, 4,5 Stunden Schlaf, 23.000 Höhenmeter und 330 Kilometer. Sag mal, was ist da los? Ich
fand an dem Satz auch gerade alles faszinierend. Auch die wie?
Und abstoßend.
Ja, und abstoßend. Tour de?
Tour de Géant.
Ja, Tour de Géant, klar.
Ist so die Tour de France der Ultra-Trail-Läufer.
Ja. Ist so.
Ja, und die gehen auch regelmäßig, waren die so im Himalaya und so und laufen und wandern da und alles. Also die sind da wirklich sehr aktiv. Vielleicht noch, wenn dich was zu seinen Werten interessiert oder die Werte vom Unternehmen Schrotpower. Interessiert dich das oder ist das?
Ja, auf jeden Fall.
Werte sind für uns Qualitäten, die unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Folgende Werte haben sich für uns herauskristallisiert. Sinn. Wir sind davon überzeugt, dass alles, was jemand tut, für ihn einen Sinn machen muss, sodass es zu langfristiger Erfüllung und nachhaltigem Erfolg führen kann. Eigenmacht. Wir haben die innere Haltung und die Vorstellung, dass jeder in seinem Leben die komplette Eigenverantwortung für sein Leben und damit die komplette Macht über sein Denken, Fühlen und Handeln hat. Wahrhaftigkeit. Wir sehen darin unser Streben nach Wahrheit und damit nach Authentizität und Integrität. Freiheit. Wir sind frei und unabhängig. Diese Ermächtigung des eigenen Selbst wollen wir an unsere Kunden weitergeben.
Schön. Ich hätte nur einen Verbesserungsvorschlag an Schrotpower.
Alles? Ah, ja, was?
Bitte nicht Sinn machen schreiben. Das heißt Sinn ergeben. Wäre mir wichtig.
Ich denke, wenn Sie Ihre Werte leben, hören Sie da auch genau zu und nehmen das auch mit als Erfahrung, als wichtigen Input. Man kann da auch ein paar Bilder sehen auf der Seite. Da sieht man dann unter anderem Bilder vom Tour de Géant. Man sieht Bilder von der Himalaya-Expedition Himlung Himal auf 7126 Metern Höhe. Dann haben wir noch den Mera Peak auf 6461 Meter. Und wir haben noch einen Ultra Trail, 170 Kilometer, 10.000 Höhenmeter. Was eigentlich schon langweilig ist, muss man sagen.
Aber schön ist das Bild auf der Startseite, wo sie mit erhobenen, also mit so Armen hochgerissen, Hand ins Ziel kommen.
Ja, Schrotpower, sage ich da mal.
Ja. Ah, und natürlich aber auch ein Bild wie ein DFB-Pokal in die Höhe.
Ja, und jetzt geh mal oben auf, wir bieten maßgeschneiderte Coachings, steht hier, vom Fußballer zum Extremläufer. Be Passion, was ist deine Passion? Lebe sie. Geh mal oben bei unserer Mission auf Erfahrungen. Mhm. Und dann gleich das erste Bild.
Naja, aber er hat wenigstens Wasser, Cola und Saft da stehen.
Brauchst du schnelle Zucker, brauchst du? Ja, also zieht euch rein.
Personen in beruflichen und privaten Veränderungssituationen.
Ja. Also. Und auch Personen in Höchstleistungssituationen werden, Höchstleistungs- und Extremsituationen, also auch Trainer im Spitzensport, steht da dran.
Ja, aber Veränderungssituationen sind Situationen, in denen sich Parameter im Leben einer Person im Außen oder im Inneren verändern. Zum Beispiel durch einen neuen Arbeitgeber, einen Auftraggeber, Partner oder körperliche Symptome. Die alte Stabilität fehlt. Damit sie mit diesen Situationen besser umgehen können, analysieren wir mit ihnen, wie die Situation entstanden ist und unterstützen sie bei der Neuorientierung, wo es in der Zukunft hingehen soll und wie das konkret umgesetzt wird.
Also ich habe da echt bin da ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite habe ich wirklich massivsten Respekt, also vor allem vor dem, was er überhaupt macht, aber auch wie es dazu kam. Also wenn der wirklich hier so Sportinvalid, so krass, einfach wirklich krass. Aber auch mit diesen Blumenbildern da teilweise und so diese Coach-Floskeln, also da hört es bei mir einfach auf. Also das ist schon so eine ganz komische Mischung, so ein bisschen leicht esoterisch auch irgendwie, ich weiß es auch nicht.
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, also das mit dem ganzen Extremkram, den der macht, schon krassen Respekt, ne? Also hier 4,5 Stunden pennen, 23.000 Höhenmeter und so, also schon krass, ne? Gar nicht drüber reden. Aber alles andere klingt halt auch so klischee-mäßig, wie man das, was weiß ich, aus dem Fernsehen kennt, so ein schlechter Life-Coach, der so eine Floskel nach der anderen möglichst blumig um die Ohren knallt. Aber ja, so ein bisschen sektenähnlich.
Genau. Aber also wirklich, als hätte er sich so ein Buch gekauft, wie werde ich zum Coach?
Und das in 10 Steps.
In 10 Steps. Und das hat er einfach kurz auch mal abgeschrieben. Es gibt übrigens da oben ja noch diese englische Flagge. Ich traue mich nicht drauf zu klicken. Ich weiß nicht, wie das übersetzt ist. Ich weiß nicht, ob das dann noch zusätzliches, ob es zusätzliches Gefahrenpotenzial birgt. Marcus Schroth. The former professional football player and football coach Marcus Schroth had to end his career as a football player due to a severe knee injury. Naja, sieht okay aus. Liest sich okay. Auch Life Story of Marcus Schroth 2020. Schroth Power Ultra Trail. Ich bin die Kraft. Also dieser Wettbewerb hieß so. Ich bin die Kraft. Weiß ich jetzt nicht, ob man das so nennen muss.
Ja, aber schön, müssen wir uns um ihn auch keine Sorgen machen.
Nee, also um ihn muss man sich, glaube ich, wirklich keine Sorgen machen, weil er immerhin, also er hat was und ja. Gut, das war auf jeden Fall Marcus Schroth.
Kommen wir zum Schwerpunkt und ich glaube, für unsere Bubble an ZuhörerInnen wenig überraschend, welches Thema wir heute aufgreifen, ist ja das, was so die letzte Woche anderthalb, würde ich jetzt mal sagen, groß in den Medien war. Aufhänger war die Doku der Sportschau auf Grundlage von einer weitreichenden Befragung von Amateurfußballern und es geht um die Schwarzgeldthematik im Amateurfußball. Eine Frage vorweg, hast du die Doku mittlerweile gesehen?
Hab ich.
Ja, also ich finde es auch echt gut gemacht, muss man sagen. Also es ist ja auch so ein Thema, wo auch so eine gewisse Populistengefahr besteht. Da könnte man ja auch viele Klischees reiten, finde ich.
Ja, ja. Also, ja, ich, also vielleicht kommen wir da auch später noch dazu. Ich habe schon so ein paar Kritikpunkte rausgearbeitet für mich. Weiß nicht, ob die noch haltbar sind. Aber grundsätzlich ist gut gemacht. Das ist ein Thema, das, glaube ich, sehr aktuell ist oder eigentlich immer aktuell ist und mit dem auch jeder, der im Amateursport entweder verkehrt oder auch selber spielt, der das schon mal erlebt haben dürfte oder zumindest davon weiß. Und mich hat jetzt so der Anlass, ehrlich gesagt, überrascht. Ich glaube, dass der Grund war, dass sie bei einer anderen Doku bei dieser, es gab letztes Jahr, glaube ich, mal, letztes oder vorletztes Jahr, eine über so Schmerzmittel im Amateurfußball. Und ich glaube, da sind sie irgendwie darauf gestoßen, es sind dieselben MacherInnen gewesen.
Genau.
Und ich glaube, so. Da sind die irgendwie drauf gestoßen, weil sonst, mich hat es einfach gewundert, was der, weißt du, was der Anlass jetzt war, aber ich glaube, das war irgendwie so. Hast du schon mal Geld bekommen? Damals?
Ich habe Sachaufwendungen bekommen.
Weil man muss ja ehrlich sagen, wenn man das alles so, die Berichterstattung drüber und auch diese Doku guckt, dann muss man ja als jemand, der noch nie Geld oder Sachbezüge erhalten hat im Amateurfußball, da muss man sich ja schon denken, scheiße, wie schlecht bin ich eigentlich?
Ja, also. Das ist so, Karriere zerstört dann. Jetzt gleich an die Nagel. Nee, ich habe Trainingsanzug und Fußballschuhe.
Ja, du bist ja auch so eine Kommerzhure.
Richtig, genau. Bin nur deswegen bei meinem Heimatverein geblieben, den schönen 90er-Jahre-Trainingsanzug bekommen habe.
Also ich habe tatsächlich, und das will ich mit allem Nachdruck sagen, ich habe auch schon Geld bekommen. nee, ich habe tatsächlich einmal, aber das ist auch tatsächlich zu Recht, also ich habe einmal, als ich schon studieren war, da habe ich schon hier unten gewohnt und habe dann mich überreden lassen, für eine halbe Saison bei meinem ehemaligen Verein auszuhelfen. Und beziehungsweise, nee, es war nicht mal der ehemalige Verein, es war der Verein, wo viele Kumpels von mir mittlerweile gespielt haben. Unter anderem auch mein bester Kumpel, liebe Grüße Dani, du hörst den Podcast aber nicht. Und da habe ich dann so zum Reinfinden, habe ich dann ein Hallenturnier, klassisch im Januar, Hallenturnier mitgespielt. Und ich würde gerne sagen, da habe ich dann so überzeugt, aber es ist so, dass die einfach zu wenig Spieler hatten und mich ja deshalb auch ursprünglich gefragt hatten. Und dann habe ich bereitschlagen lassen, da dann zu kommen. Deal war, ich muss nicht trainieren, konnte ich auch nicht, weil Training war donnerstags und ich habe knapp 2 Stunden Anfahrt gehabt. Aber Spiel wäre gut, wenn du da kommen könntest. Und ich sage, ja, komm, das halbe Jahr, ich kenne euch ja alle, toll, seid eine gute Truppe, mache ich. Und dann hieß es aber auch sogar, ohne dass ich was gesagt hätte, so, ja, also bisschen Tankgeld kriegst du da schon. Was ich auch fair finde, wenn ich 2 Stunden Hin- und 2 Stunden Rückfahrt habe, dass man da auch ein bisschen was macht. Finde ich fair.
Ich finde an der Story viel schöner, Hallenturnier, um reinzukommen, weil so ein typisches Hallenturnier.
Vollbande auf der Ebene, war das leck um mir, habe ich gepumpt, ja, Alter.
hätte ja auch zum Rauskommen sein können, weil ich einfach der allererste Holzfuß nämlich über die Bande tritt.
Absolut möglich.
Und dann
möglich.
Hätte sich das auch erledigt.
Absolut. Ich aber davor irgendwie 2 Jahre kein Pflichtspiel oder so und dann Hallenturnier Vollbande zum Reinkommen. Das ist großartig. Ja, auf jeden Fall aus der Abmachung des Tankgelds ist dann geworden, dass ich ein einziges Mal 50 Euro bekommen habe.
Na ja, gut, reicht ja dann noch.
Aber ich bin bezahlt worden, ich bin auch ein guter Amateurspieler.
Ja, ja, das Schönste an der Doku ist gleich zu Beginn, in Nordhessen natürlich mal wieder hoch repräsentativ mit meinem speziellen Freund, der ja auch schon öfter erwähnt, dem Kosmetikunternehmer Klapp.
Gerhard Klapp.
Ja. Wie er vor seinen 2 Sportwagen steht und dann durch seine Firmenzentrale führt mit dem Zarbild.
Ach, also so sensationell. Geil. Ja, eine Verehrerin auch. Hat das,
ja. Ja. Also ich finde die Doku an sich ganz gut gemacht. Sie haben sich auch, ja, mit dem Lichtenauer FV ein eher unseriöses Beispiel rausgesucht, um das deutlich zu machen.
Das war das von dem Klapp, oder?
Genau, ja. Wo er ja auch nicht mal weiß, wie sein Spielertrainer mit Vornamen heißt.
Ey, das fand ich, ey, das, da war ich mich wirklich, da habe ich mich echt geschämt.
Ja.
Kuku. Ja, aber wie heißt der mit Vornamen?
Ja, weiß ich nicht. Ja, ich sag immer Kuku.
Aber der muss ja einen Vornamen haben.
Weiß jetzt nicht. Und er arbeitet ja auch noch in seinem Unternehmen.
Ja, das ist so hart, Mann. Das ist so hart. Oh Gott, das war richtig, richtig übel.
Genau, also gemacht wurde die Doku natürlich vom ARD-Team zusammen mit dem Rechercheteam von Korrektiv auf Grundlage von der großen Online-Befragung von Amateurspielern. Und das Ergebnis war, dass jährlich 500 Millionen bis 1 Milliarde an Schwarzgeld im Amateurfußball und gezahlt wird, also Schwarzgeld und andere Aufwendungen, ne, was so. Wurde ja in der Doku auch deutlich, dass ja beim Hausbau unterstützt wird durch Handwerkerleistungen und eine Playstation, Fernseher, ein Auto, Reisen, was so alles gab. Was ich erstmal so 1 Milliarde im Zusammenhang mit Amateurfußball schon krass finde, wie ehrlich sagen. Aber später habe noch ein paar andere Zahlen, da relativiert sich das wieder so ein bisschen.
Ja, das ist auch so ein Punkt. Das wird halt, also, weil du vorhin gesagt hast, dass da nicht so effekthascherisch oder so dann gearbeitet wurde, weil man da ja schnell in Gefahr kommt. Das ist so ein Punkt, wo ich schon sage, ja, natürlich klatscht man da eine Summe rein, die einfach, also weißt du, ohne Kontext erstmal, ja. 500 Millionen bis 1 Milliarde, weil es sich einfach auch viel anhört.
So, ja, das stimmt.
So ohne, stimmt. Ja, das ist schon schwierig. Also was mir zum Beispiel auch völlig gefehlt hat, war wirklich mal das, also auch mit dem Schaubild oder so von mir aus, das wirklich mal aufdröseln, was man denn eigentlich darf und was nicht.
Ja, da kommen wir nachher zu. Das habe ich mal gemacht.
Ja, aber das war in der Doku nicht wirklich vorhanden. Auch nicht zum Beispiel, wie das mit dem Amateurvertrag läuft. Die haben immer von Amateurvertrag gesprochen, aber was bedeutet das denn richtig? Vielleicht haben sie es erwähnt, okay, da möchte ich jetzt nicht, müsste jetzt nochmal genau reinhören. Aber das hat mir, das, also hätte ich schön gefunden, wenn man das wirklich an einem, wirklich mit dem Schaubild mal zeigt, okay, also so momentan läuft so, und eigentlich müsste es so und so laufen. Also was mit Beispielen zum Arbeiten möglicherweise.
Genau, und und deswegen greifen wir das Thema noch mal auf.
Sehr schön.
Weil genau das machen wir gleich.
Wollen wir erst noch über die Doku sprechen?
Nee, ich will nur noch so 2, 3 Fakten und dann komme ich nämlich genau zu dem Punkt Amateurvertrag. Was bedeutet das überhaupt? Weil es wird ja immer davon gesprochen. Und ich habe mir dann auch mal die Frage gestellt, ja okay, was ist das denn eigentlich?
Aber dann lass uns doch die Doku noch schnell einmal durchsprechen und dann machen wir quasi die Doku Plus quasi.
Ja, okay, können wir machen. Ja, ich weiß nicht, über die Doku gibt es sonst halt für mich gar nicht mehr so viel zu sagen. Also sie waren halt bei verschiedenen Vereinen unterwegs und haben dann auch nochmal verschiedene Amateurfußballer befragt, so ihre Erfahrungen erzählt. Und hatten ja noch so eine Art jemanden, den sie so rumgeschickt haben, der sich dann so bei 1, 2 Vereinen angedient hat. Mhm. Mal zu gucken, was gezahlt wird. Was ich aber noch faszinierend fand, ist, dass es anscheinend auch für Amateurfußballer auf recht niedrigem Niveau Spielerberater gibt. Ja. Wie den Typen, den sie da aus Wismar hatten.
Ja, der, wie heißt er, Danny oder so? Nee, ich weiß auch nicht genau.
Ja, aber das war mir auch so voll neu.
Ja, aber es, also wundert einer auch nicht. Also ich fand die Doku gut, aber so die grundsätzlich muss ich sagen, hat's bei mir, und das ist auch so ein bisschen das, als ich mich danach gefragt habe, ja, was wird davon bleiben? Und ich glaube, davon wird recht wenig bleiben. Da wird sich auch recht wenig ändern. Und der Grund ist aus meiner Sicht, andersrum. Die Stärke der Doku ist ja das Fundament, dass so viele bei dieser Umfrage mitgemacht haben.
Ja.
Und aus meiner Sicht ist aber genau das auch die größte Schwäche, weil dadurch, dass da so viele Leute mitgemacht haben, zeigt es ja, dass einfach wahnsinnig viele Leute das auch wissen und also, ja, weißt du, das nichts Neues. Das ist kein, oh, krass, also es ist kein Aufdecken, sondern alle wissen's. Alle wissen es und das läuft seit Jahren und das ist nicht, also, weißt du, das ist nicht, dass jetzt da irgendwie so Football-Leagues-mäßig irgendwas aufgedeckt wird und alle sagen, ach krass, das gibt's ja gar nicht, das hätte ich nie gedacht. Das, weißt du, das fehlt hier und deswegen glaube ich, das hat für mich so ein bisschen die Zündung des Ganzen genommen. Also, aus meiner Sicht zündet das nicht richtig und das, ich finde auch jetzt hat sich das schon wieder komplett beruhigt, schon wieder weg. Das liegt natürlich auch an der grundsätzlichen Aufmerksamkeitsdynamik heutzutage in den Medien, aber ich fand auch die Aufregung darüber, zumindest das, was, wo ich mich so informiert habe, fand ich vergleichsweise gering. Und das ist meines Erachtens auch der Punkt, warum dann auch sicherlich dann mal solche Zahlen halt reingeworfen werden, so Milliarden, einfach weil es sich viel anhört, damit man so einen Aha-Effekt auslöst. Und bei mir hat sich der Aha-Effekt überhaupt nicht eingestellt, weil das jeder, der irgendwie in den Kreisligen verkehrt, das weiß man seit Jahren, seit Jahrzehnten, das ist völlig normal. Also das ist nicht, dass es deswegen gut ist, ja, aber das nimmt dem Ganzen so einen Effekt, finde ich.
Ja, das stimmt. Was mir aber das erste Mal so richtig bewusst geworden ist, wie krass gegen Recht verstoßen wird. Da kommen wir gleich zu, wenn wir über den Amateurvertrag sprechen, was das eigentlich bedeutet und warum das Instrument halt so gut wie gar nicht genutzt wird von den Vereinen. Das hat bestimmte Gründe.
Ja, das haben sie, glaube ich, einmal gesagt, weil es im Endeffekt dann nachher sogar teurer wird. Aber dann kommen wir dann.
Ja, ja. Dann fand ich krass, und das Wissen, also die Vereine haben sich ja auch immer so ein bisschen, zumindest in der Doku und auch in den Artikeln, sind ja dann Regionalvereine zu Wort gekommen, immer so hingestellt nach dem Motto, ja gut, wir versuchen ja schon alles richtig zu machen, aber es ist so viel Bürokratie, und da immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also die haben ja auch gar kein Unrechtsbewusstsein.
Nee, gar nicht. Null.
Und dann hast du so Mäzenen, wie zum Beispiel den Club, der ja auch richtig dreist einfach auftritt. Der ja auch gar nicht versucht zu verschleiern, was er da macht.
Genau, aber auch guter Punkt, so einen Typen wie diesen Club zu wählen als Protagonisten, ist natürlich auch wahnsinnig plakativ und amüsant und
ja,
also weißt du, das trägt für mich nicht dazu bei, mich mit der Sache zu identifizieren oder mich überzeugen zu lassen, dass da was falsch läuft, wenn ich so einen Typen vorgesetzt kriege. Und ich hätte da halt eher jemanden gewählt, entweder eine Frau oder ein Mann, die ein mittelständisches Unternehmen hat in irgendeinem Dorf und es macht. Also weißt du, nicht so einen reichen Sack, sondern jemand wirklich ganz Normales, weil damit kann man sich, glaube ich, identifizieren. Und das sind aus meiner Sicht auch die überwiegenden Beispiele. So Typen wie dieser Club, das sind die absolute Ausnahme.
Ja, aber man muss sagen, aber das, da hast du recht, das kam in der Doku nicht rüber. Das weiß ich jetzt, weil ich halt 15 Kilometer von Lichtenau groß geworden bin und den Typen halt ein bisschen kenne und verfolgt habe. Der ist eigentlich ein Mittelständler. Also der hat sein Unternehmen selber aufgebaut und groß gemacht und dann halt verkauft. Und okay, deswegen hat der Kohle.
Aber du weißt ja, was ich meine. Jemand, der zwei Maseratis hat und sich damit ablichten lässt und eine Firmenzentrale mit Napoleon-Gemälden
von ihm. Der Typ ist halt einfach so. Aber was bei dem halt ganz gut ist, aber das haben die in der Doku nicht rausgearbeitet, das ist ein bisschen schade, dass er quasi ein Mäzen ist. Und das sagt er ja auch in der Doku ganz klar, na gut, wenn ich hier bezahle, dann will ich auch alles bestimmen.
Ja.
Weil der war ja in Nordhessen. Der hat unterstützt schon Hessen-Kassel. Die wollten das irgendwann nicht mehr mitmachen, ist er gegangen. Dann war er in Baunatal. Die haben das irgendwann nicht mehr mitgemacht, ist er gegangen. Dann war er aus dem Kreis, wo ich komme, in der Kreisstadt, bei Eschwege 07. Die haben das irgendwann nicht mehr mitgemacht, sind von der Verbandsliga abgestiegen, haben in der Kreisliga C wieder angefangen. Dann ist der jetzt in Lichtenau, das ist auch da, wo seine Firma ist. Hat ja noch Sand, die spielen ja auch Verbandsliga, glaube ich. Und er hatte noch einen Kassler Verein, einen anderen, die dann auch pleite gegangen sind. Und das, finde ich, ist so halt die Extremausprägung. Und deswegen fand ich das schon ganz schlau, den zu nehmen. Sie hätten nur sich mit ihm mehr auseinandersetzen müssen noch.
Ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist stimmt, das wirft dann einfach nochmal ein anderes Licht drauf. Nichtsdestotrotz ist dieses Beispiel ja einfach, und gerade das, was du sagst, untermauert das ja noch, ist es die absolute Ausnahme. Sondern es sind wirklich, es ist der lokale Bau, Gerüstbauer, ja, der jetzt keine zwei Ferraris vor der Haustür hat und braun gebrannt durch seine lichtdurchflutete Firmenzentrale läuft, die verglaste, sondern halt einfach ein stinknormaler, 15-Mann-Betrieb.
Ja.
Das ist die Regel, würde ich behaupten. Und sowas hätte ich dann einfach genommen. Das hätte es, finde ich, leichter gemacht, dem auch dann ja, Glauben zu schenken, weil dann die Identifikation größer ist, weil viele sich denken, ja stimmt, bei uns gibt's ja auch so einen. Bei dem Club, da sagt niemand, da bei uns gibt's ja auch so einen. Also hoffentlich, weiß ich nicht.
Wäre schon traurig. Wäre schon traurig.
Also das ja, fand ich nicht so gut.
Und dann fand ich noch richtig krass, dass es den Finanzämtern ja offensichtlich auch scheißegal ist.
Ja, die sagen ja, sie können nichts machen, das verstehe ich auch. Und ich verstehe auch, dass es wichtigere Probleme gibt.
Gut, aber bei den Summen, um die es geht, auch wenn es plakativ genannt wurde, weiß ich nicht. Ich meine, jeder, und da sind wir wieder beim vielleicht nicht 15-Mann-Malerbetrieb, aber 5-Mann-Malerbetrieb, wird auch, was weiß ich, alle 2 Jahre geprüft.
Ja,
Und es ist ja da nicht nur, also sie haben sich ja so ein bisschen drauf zurückgezogen, gut, wenn wir keinen Anhaltspunkt haben, können wir es nicht machen, aber Vereine können ja auch ganz normal regelmäßig geprüft werden. Und es gab ja dann noch die Aussage, es wird kein Prüfungsschwerpunkt draufgelegt, weil Vereine eben wichtiger Teil der Gesellschaft sind. Kann man mitgehen, okay, aber wenn da trotzdem großflächig Steuerbetrug begangen wird, weiß ich nicht, ob das so ein Zeichen an die Gesellschaft sein sollte, aber das ist meine Meinung.
Also auch nicht falsch verstehen. Ich will damit nicht das Problem daran oder das Unrecht daran irgendwie kleinreden. Das ist natürlich ist es Rechtsbruch, der da begangen wird auf vielerlei Ebenen. Das ist mir völlig klar. Mir geht es ja nur darum, dass das einfach schon lange bekannt ist. Das macht es deswegen aber nicht besser.
Ja.
Und ich fand dann auch so, also wenn man sich das anschaut, für mich ist es halt eine, ich habe es für mich so in zwei verschiedene Kritikarten in der Doku unterschieden. Das eine ist, das so ein bisschen auf diese rechtliche Komponente zielt, also Schwarzgeld, Steuerbetrug und so weiter. Und die zweite Kritikebene, die aus meiner Sicht aufgemacht wird, ist ja aber auch die moralische. Also es wird ja dann auch immer gesagt oder wird also die Leute erzählen ja dann, diese Befragen, dass das ja auch die Mannschaften kaputt macht und dass es ja nicht sein kann, dass in der Kreisliga schon Geld gezahlt wird und solche Sachen. Aber letzteres ist für mich als Kreisliga-Fußballer ist eigentlich die problematischere Ebene. Ja, Schwarzgeld so ist blöd, schlecht und ja, aber jetzt rein aus dem Sportlichen gesehen ist für mich eigentlich diese moralische Ebene viel, viel schlimmer, dass das nämlich wirklich Mannschaften kaputt macht, dass es Ligen kaputt macht, dass das Vereine kaputt macht, dass das teilweise auch den Spaß nimmt, wenn du so eine Truppe in deiner Liga hast, die halt einfach hochgezüchtet ist, selbst in der Kreisliga A und dann irgendwie alles kurz und klein schießt. Das ist für mich irgendwie das Problematische. Aber genau das wird sich aus meiner Sicht auch nicht verhindern lassen, auch wenn es legal ist.
Ja.
Und da liegt ja auch im Kern das Problem, warum wir ja auch immer wieder zu verschiedenen Anlässen ja auch so ein bisschen gewarnt haben oder da immer sagen, dass diese Kreisliga-Romantik, dass es die so ja eigentlich auch nicht mehr gibt. Also dass man da auch nicht die Augen davor verschließen darf, was da alles läuft. Und da ist diese ganze Bezahlpraktik ist ja das eine. Du erzählst immer von dieser Unternehmer, der aus Tschechien irgendwelche Gerüstbauer oder sowas oder Bauarbeiter holt.
Das ist ja mein Heimatverein, ja.
Das ist ja auch ein ganz klassisches Beispiel. Oder bei uns waren es immer solche Privatsponsoren. Das waren einfach Privatleute, die ihrem Verein was Gutes tun wollten und quasi so Teile vom Gehalt von, in Anführungszeichen Gehalt, von diesen Spielern übernommen haben. Das gibt's dort halt einfach und dann kommen noch so Sachen wie irgendwie steigende Gewalt oder Aggression dazu und so. Also diese Kreisliga-Romantik ist halt nicht mehr das, was man sich da so drunter vorstellt. Das darf man auch nicht die Augen davor verschließen.
Das ist so. Der Klassiker ist ja, wenn du jetzt nicht so einen Typen hast wie den Club halt, es gründet sich ein Förderverein, wo ein paar örtliche Bauunternehmer, ne, der noch, der große Getränkemarkt, was weiß ich,
genau,
wer, die das dann halt decken und über Spenden an den Verein geben und es dann halt auch noch von der Steuer absetzen können,
genau,
weil sie dann Spendenquittung,
genau,
kriegen. Ne, so. Also, was man, ja?
Nee, mach weiter.
Was man da auch nicht unterschätzen darf, bevor wir dann zum Amateurvertrag kommen, es gibt ja die eine Komponente eben mit dem Schwarzgeld, welcher ja vorhin schon gesagt habe. Es gibt aber auch noch die andere Komponente, dass Unternehmen, und das klassische Beispiel sind da Handwerksunternehmen, möchte jetzt niemandem zu nahe treten, damit aber halt auch Schwarzgeld ja jetzt nicht waschen, weil sie es ja nicht quasi legal zurückbekommen, aber nutzen, um Vereine zu sponsern. Also es ist ja quasi doppelter Steuerbetrug.
Ja, das ist halt der, wie man profitiert von dem Spendensystem eben. Mhm. Ja, und vielleicht noch ein Satz von mir dazu noch zu der Doku. Also was mir tatsächlich auch noch gefehlt hat, ist ein Lösungsvorschlag. Ich bin mir sicher, dass wenn man jetzt die Macherinnen und Macher da fragen wird, dass sie sagen, ja, sie wollten gar keine Lösung anbieten, sondern nur das Problem beschreiben. Das, ja, kann man machen. Ich finde, bei dem Beispiel hätte man schon zumindest mit der Brücke, dass man jemanden hinstellt, hinsetzt oder wie auch immer und die Person fragt, ja, wie könnte man es denn anders machen? Was wäre denn eine Lösung? Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Und ich habe mir dann überlegt, was denn für mich so eine Lösung wäre. Und so spontan habe ich für mich gedacht, naja, dieses, dass man zumindest, also verbieten wirst du es wahrscheinlich nicht können, die Bezahlung, auch wenn es um Gemeinnützigkeit geht, aber zumindest einschränken. Wie auch immer, also dass man sagt, es gibt, also vielleicht auch so, wie es jetzt schon gemacht ist mit dem Amateurvertrag, aber dass man eben, was auch die ganze Steuerprüfungsgeschichte und so angeht, dass man vielleicht sagen muss, so naiv sie das jetzt auch anhören mag, dass man irgendwie ein Datum in der Zukunft setzt, also sagt, okay, ab, keine Ahnung, Tag X im Jahr Y, da geht's los, ab da wird verstärkt kontrolliert, ab da gelten vielleicht auch noch zusätzliche Regelungen und bis, also ab da ist dann aber auch Amnesie. Also rückwirkend machen wir da nichts mehr. Das ist so ein Wildwuchs, da kannst du nicht fair bestrafen oder, ja, also fair bestrafen kannst du da nicht, weil du wirst nie alle kriegen und nie in dem Maße kriegen, wie du es tun solltest, dass man da wirklich sagt, okay, wir machen eine Amnesie, was vorher war, ist egal, aber ab da, bis ihr habt quasi jetzt noch ein halbes Jahr Zeit, bei euch da klarzukommen, Strukturen einzurichten. Und ab da geht's dann los. Und wenn es dann auch so eine Deckelung von solchen, ja, nennen wir es mal Gehältern oder Zahlungen gibt, da wird auch der Spielbetrieb ja nicht zusammenbrechen, weil irgendwo müssen die Leute ja spielen. Also wenn du halt nirgendwo mehr richtig viel verdienen kannst, irgendwo müssen die Leute ja spielen. Und wenn die dann deswegen aufhören, die es ja dann offensichtlich nur wegen Geld machen, ist ja dann irgendwie auch ein schöner Nebeneffekt.
Ja, das finde ich einen richtig guten Vorschlag. Ich hätte einen, der in die ähnliche Richtung geht, aber ein bisschen anders. Die Vorschläge, die ja so von den Vereinen kommen, gehen eher so in die Richtung, die Verdienstgrenze bis zum Amateurvertrag zu erhöhen, beispielsweise auf 450-Euro Basis, würde in meinen Augen aber das Problem nur verschieben und es würde für die Vereine nur teurer werden, weil es gibt ja auch jetzt eine Grenze, bis wohin man keinen Amateurvertrag abschließen muss und würde in meinen Augen das dann nur erhöhen und den Schwarzanteil verschieben. Der zweite Vorschlag ist, die Vereine von der Bürokratie und dem ganzen Vereinsrecht und so zu entlasten, ist in meinen Augen auch kein Weg. In meinen Augen müsstest du ab dem ersten Euro, der als Zuwendung, egal ob Geld oder Sachzuwendung oder sonst was, gegeben wird, dass du ab dem ersten Euro einen Amateurvertrag machen musst. Weil dann ist es zumindest alles klar geregelt und ich sag jetzt mal, wobei sich's bei dem Amateurvertrag dreht, man kann ja dann drüber diskutieren, ab wann man sozialversicherungsrechtlich und so weiter zahlen muss. Nicht ab dem ersten Euro vielleicht, aber dass zumindest alle erstmal registriert sind und in den Verträgen auch steht, was verdient wird, wie auch immer. Ja, der Amateurvertrag, der ist laut Spielordnung vom DFB verpflichtet, wenn jemand 250 € oder mehr monatlicher Vergütung bekommt im Amateurbereich. Alles darunter ist sozusagen, ja, ein Freibetrag.
Genau, das darfst du auch wirklich guten Gewissens im Umschlag überreichen.
Genau, kannst du überreichen, muss halt nur in deiner Buchführung sozusagen im Verein auftauchen, ne? Aber ab 250 € musst du einen Amateurvertrag schließen. Wir haben aktuell circa 700.000 männliche Amateurfußballer. Die Zahl der Amateurverträge liegt bei circa 8.500. Wenn man, wie in der Doku ja dann auch gezeigt wird und hochgerechnet wird, circa 80% der Amateurfußballer Zuwendungen erhalten, in welcher Form auch immer, kann man sich ja die Frage stellen, okay, dann werden die wohl alle 249,99 Euro verdienen im Maximalfall. Das ist aber wahrscheinlich nicht so.
Vermutlich nicht, ne?
Und da stellt sich die Frage, warum machen Vereine das nicht, wenn es so ein Instrument gibt, wo man das dann auch rechtlich sicher machen kann, man nicht die Gefahr hätte, falls man dann doch mal, wie in der Doku ja dann auch Eintracht Waldmichelbach geprüft wird und dann geht da alles im Bach runter. Der Grund ist ganz einfach, wenn der Vertrag unterschrieben ist, sind die Vereine verpflichtet, nach den jeweiligen gesetzlichen Regelungen Sozialversicherungsabgaben zu zahlen und dann eben auch Beiträge für die Berufsgenossenschaft. Was dann heißt, wenn jemand 250 Euro, also den Mindestbetrag für einen Amateurvertrag verdient, liegt der tatsächliche Wert, den die Vereine bezahlen, so bei 400 bis 450 Euro. Boah. Also verdoppelt das im Prinzip.
Ja gut, da brauchst du ja auch nicht wundern, also ernsthaft.
Genau, und deswegen sagen Vereine, boah, weiß ich jetzt nicht, dann machen wir lieber 249 Euro offiziell und dann gibt's noch einen kleinen Umschlag. Den machen wir nicht so offiziell. Weil, also die Vereine ziehen sich auch immer so auf zu viel Bürokratie und so weiter zurück. Also so ein Amateurvertrag kann man sich einfach mit einer Google-Suche beim DFB runterladen als Mustervertrag. Da steht alles drinne, den kann man so eins zu eins nehmen. Man muss nur noch Vereinsname, Spielername, Höhe der Zuwendung eintragen, beide unterschreiben das. Und die Sache ist geritzt, also das ist jetzt nicht so das große Problem. Da stehen weiter noch so Sachen drinne, wie man bekennt sich natürlich zu Antidiskriminierung, der Spieler verpflichtet sich halt zu jedem Training, Testspiel, Spiel und so weiter zu kommen, es sei denn halt es verletzt und sowas, also so ein bisschen sonst nur, ja, wie in einem normalen Arbeitsvertrag, sage ich halt mal, ne? Mhm. Jeder hat Rechte und Pflichten und die werden da aufgenommen. Also ist jetzt auch nichts irgendwie sonderlich Spektakuläres, was da sonst drinne steht. Und die Vereine machen das halt nicht, weil sie sonst viel mehr Abgaben und sowas noch hätten. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, da wäre eben halt meine Idee zu sagen, man macht einen Amateurvertrag ab Euro 1 und setzt vielleicht den Wert hoch, ab wann man eben den sozialversicherungsrechtlichen Pflichten nachkommen muss. Und bestraft dann aber, wenn man dagegen verstößt, das halt höher mit höheren Strafen, als es jetzt der Fall ist.
Ja, das ist alles so, alles unglücklich. Und wenn man das so hört, dann also wundern sowieso nicht, aber dann fragt man sich schon, das ist ja so offensichtlich eine Fehlinstallation, dieser Amateurvertrag, dass man sich schon fragt, wie der überhaupt zustande kommen konnte, dieses Modell.
Mhm.
Also das ist ja, da muss man ja, glaube ich, jetzt nicht ein großer Sportrechtsprofi sein, dass man irgendwie diese Rechnung aufmacht, okay, ab 250 müssen sie das machen und zahlen aber dann eigentlich statt 250 450. Das ist natürlich, also wie soll das funktionieren?
Ja, und man muss dazu sagen, der Amateurvertrag hätte für Vereine eigentlich einen großen Vorteil, der aber trotz allem halt nicht genutzt wird, eben weil dann die Zahlungen sich ja quasi verdoppeln, die man leisten muss. Man kann dann nämlich auch reinschreiben, der Vertrag gilt, was weiß ich, 2 Jahre oder 3 Jahre. Und dann könnte es nämlich nicht so einfach, also dann läuft es quasi wie in der Bundesliga, muss Ablöse gezahlt werden, wie auch immer, ne? Aber dann kann es nämlich nicht sein, dass der Kollege einfach sagt, zur Winterpause oder nach einem Jahr, ja sorry, im Ort nebenan kriege ich im Umschlag noch 200 Euro mehr.
Ach tatsächlich?
Ich bin dann mal weg. Du kannst da auch reinschreiben, wie lange der Vertrag gilt.
Ah, aber muss der Spieler ja zustimmen.
Ja klar, wenn es beide dann unterschreiben. Klar, aber das wäre ja eine Sache, die man halt nutzen könnte.
Das ist
ja und spannend. Da verzichten ja die Vereine bewusst drauf, aus meinen Augen bewusst, eben weil sie keinen Bock haben auf diese ganze Sozialversicherungs- und Berufsgenossenschaftsgeschichte.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, dass die Vereine dann, wenn denen das überhaupt so bewusst ist, sie wahrscheinlich sagen, also gerade für die Vereine, die das in Frage kommen, weil so viele Vereine sind es ja nicht, die da mal eben für einige Spieler 400-500 Euro zahlen können. Ob jetzt schwarz oder nicht schwarz, ist immer egal. Aber die denken sich wahrscheinlich, ja, wenn er dann halt weg ist, dann holen wir halt auch wieder einen für 500 Euro.
Ja, genau.
So, also
genau.
Es wird bei euch wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Bei uns zu Hause, da gab es so einen kleinen, aber feinen Pool an Spielern, von denen hast du genau gewusst, die kicken für Geld und die verdienen überall und die gehen auch meistens dahin, wo es halt mehr Geld gibt. Es waren dann so bei uns im Umkreis von, sagen wir mal, 20 Kilometern, gab es da dann so 12 bis 15 Spieler, das wusste jeder und das war auch völlig klar, wenn die irgendwo anders weg, also wenn die wechseln, dann machen sie das, weil sie dort eben mehr Geld kriegen. Und manchmal war das noch getarnt als Spielertrainer, aber meistens halt einfach als Spieler erstmal und das war völlig klar. Also das denke, aber glaubst du, nach dem, oder erste Frage, wie hoch fandest du, haben die Wellen geschlagen danach? Zumindest was also so deine Kontakte, dein Netzwerk, deine Bubble. Und glaubst du, dass in den Vereinsheimen jetzt das große Zittern angefangen hat?
Also ich finde, für eine Sportschau-Doku fand ich, hat schon recht hohe Wellen geschlagen, weil die halt zumindest nicht so populistisch vermarktet werden wie manch andere Fußball-Doku. Also ich habe schon viel gehört und gelesen und auch viel Nachrichten bekommen, mir als Doku schon gesehen und so. Fand ich schon. Naja gut, bei mir halt aber auch halt in meiner Bubble, weil ich genau dabei war. So krass, endlich ist bei uns mal was los, ne? So nach dem Motto.
Also ich glaube, der Sensationsgeilheit.
Ja, das muss ich fairerweise dazu sagen. Und das hat mich auch getriggert, die Doku möglichst schnell zu gucken.
Mit Gärchen.
Ich glaube, dass bei den in den Vereinsheimen das große Zittern nicht anfangen wird. Weil also sich von einem Mäzen oder wenigen Mäzenen abhängig zu machen, das Risiko gehst du ja bewusst ein. Und wenn es schief geht, gehst du halt pleite. Und bei einem eingetragenen Verein hängt da ja für dich persönlich auch nichts dran, dann ist das so. Und ich glaube halt, dass weder die Verbände noch irgendwie der Staat ein gehobenes Interesse daran hat, da richtig dran zu arbeiten.
Ja.
An dem Thema.
Das kam mir auch ein bisschen zu kurz, dass ich bei allem, also weißt du, das wurde ja auch so ein bisschen in die Richtung, es ging so ein bisschen in die Richtung, naja, die Gesellschaft müsste ja eigentlich ein Interesse daran haben, so ein bisschen. Aber das glaube ich halt nicht. Das glaube ich einfach nicht, weil die Vereine, viele, viele Vereine haben kein Interesse, beziehungsweise bei den Vereinen ist es wahrscheinlich so 50-50. Die diese Praktik durchziehen, die haben natürlich absolut kein Interesse, die anderen schon, weil die natürlich aber auch eifersüchtig sind. Die würden es wahrscheinlich genauso machen, viele, wenn sie einen Mäzen hätten. Oder, ja. Das heißt, bei den Vereinen hast du, weiß ich nicht, ob du eine Mehrheit hast. Wahrscheinlich Mehrheit schon, aber ja, du weißt, was ich meine. Einig ist man sich da sicher auch nicht. Dann bei den Verbänden, die haben da auch kein Interesse dran. Weil die natürlich wollen hier Vorzeigebeispiele, Vorzeigemannschaften aus der Region und so weiter. Und natürlich auch, wir haben da auch jahrelang zugeguckt, wir haben da auch unseren Teil dazu beigetragen. Also die Verbände haben sicher da kein großes Interesse, dass das jetzt irgendwie auch, also auch was Aufklärung angeht und so. Von daher ist es gar nicht so einfach.
Nee, ich glaube halt, das war jetzt zwei Wochen, in Schlagzeilen. Und das war's. Weil, ja, wie du gesagt hast, ich gesagt habe, eigentlich müsst ja entweder jetzt irgendwie halt die Finanzämter anfangen, flächendeckend zu prüfen, dass alle halt auf die Schnauze fallen, denen was nachgewiesen werden kann. Das wird aus vielerlei Gründen nicht passieren. Ja. Ein Grund ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Vereine halt eben auch vollkommen zu Recht, aber in der Ausprägung, wie es halt da gelebt wird, vielleicht nicht, gesellschaftlich halt ein wichtiger Part sind. Ne? Und ja nicht nur Fußballvereine oder Sportvereine, sondern viele Arten von Vereinen einen wichtigen Beitrag da leisten. Deswegen wird da im Zweifel auch nicht richtig genau hingeschaut. Und das Zweite ist, weil die Finanzämter da vermutlich auch personell einfach gar nicht in der Lage zu sind, wenn man mal hochrechnen würde, wie viel Fußballvereine es alleine gibt. Und das ist ja nicht zwingend nur ein Fußballproblem. Das wird es in geringeren Ausprägungen auch im Handball, im Basketball, sonst was geben. Ne? Da haben die gar nicht die Men- und Women-Power für, um das halt flächendeckend zu machen.
Ja.
So, und die Verbände haben keine Lust. Ganz einfach, die holen sich ja nicht das Problem ins Haus, dass dann im Zweifel alle Fußballvereine entweder pleite gehen, in Anführungsstrichen, und alle in der Kreisliga C wieder anfangen, weil sie ihre Mannschaft zurückziehen und dann permanent hier die ganzen Vereinsvorsitzenden in der Leitung haben.
Ja, genau. So wütende Anrufe von irgendwelchen Solariumbraunen. Hobbyzaren aus Nordhessen.
Eben, also das wird nicht passieren. Aber was, das habe ich auch in einem Artikel gelesen, was in dem Kontext dann aber auch ziemlich schlau gewählter Marketing-Slogan vom DFB ist, die ja eine Image-Kampagne für die Amateure vor, weiß ich nicht, ein paar Jahren gemacht haben. Ich glaube 2018 oder 2019 oder sowas. Unsere Amateure, echte Profis.
Ja, stimmt ja.
Da waren sie erstaunlich offen.
Und nah dran.
Ja.
Das ist keine Macht in Drogen.
Ja, absolut.
Oder was ich auch großartig finde, sind diese, die fallen mir jetzt in den letzten Jahren immer auf, an den ganzen Amateursportplätzen, diese riesigen Banner, da sie ja rauchen und Alkohol ist ja wirklich, ist schädlich auch,
muss man sagen. Genau.
Finde ich.
Und das ist auch gut, dass es auf den Dorfsportplätzen hängt. Weil da sind echte Vorbilder unterwegs.
Das ist schädlich und das gehört sie nicht. Das ist kein guter Stil.
Gerade noch das Trikot ausgezogen, erste Hülse und erste Fluppe an.
Ja, schön auf Linkstrikot, weil Rauchen ein Trikot kostet.
Genau.
Ja, was bleibt dann von der Doku, beziehungsweise was wagst du einen Ausblick?
Die Veränderung müsste ja aus den Vereinen rauskommen. Also anders haben wir ja schon gesagt, wird es nicht funktionieren. Und aus den Vereinen, die jemanden haben, wird es nicht rauskommen. Und die Vereine, die niemanden haben, können halt nichts machen. Das Problem wird sich nicht lösen lassen.
Ja, es ist einfach, aber aus meiner Sicht richtig und dem ist auch nichts hinzuzufügen. Ich schließe mich meiner Vorrede von vorhin auch nochmal an. Das ist, das wird leider genauso schnell verschwinden, das Thema, wie es aufgeploppt ist, vermute ich. Und ja, es liegt an den Faktoren, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet haben. Ja, Jonas, dann würde ich sagen, kümmern wir uns um unseren nächsten Mäzen, der uns für den Podcast auch mit ein bisschen Geld bezahlt, gerne auch nur im Umschlag.
nur im Umschlag und wir sind da auch offen, jede Folge zu wechseln. Also
falls ihr uns da, falls ihr jemanden kennt oder selbst uns einen Umschlag zustecken wollt, könnt ihr das über PayPal machen. Wie immer in den Shownotes. Falls ihr uns Nachrichten, Nachträge, Ergänzungen, Hinweise, sonstige Nachrichten zukommen lassen wollt, könnt ihr das auch wie immer über WhatsApp tun, schriftlich oder audiovisuell. Gerne auch uns da kontaktieren. Und ich könnte mir vorstellen, wenn da ein paar Meinungen so zusammenkommen, dass wir das nochmal aufgreifen, dann auch losgelöst von der Doku. Wäre schön, wenn ihr da Dinge habt, über die ihr sprechen wollt. Immer her damit oder auch gerne Erfahrungsberichte. Können wir.
Und ich wollte abschließend nochmal sagen, also ich liebe Gerhard Klapp. Meinen Vornamen musst du dir auch nicht merken.
Ja.
Ruf an.
Gut, das haben wir. Der kann sich auch auf WhatsApp melden, gerne.
Ja.
Und immer dran denken. Also sollen wir jetzt eigentlich auch wöchentlich oder täglich erscheinen, damit das Elend in der Welt aufhört?
Ja, finde schon. Dann muss sich auch niemand mehr auf den Weg irgendwo hin machen.
Ja. Das ist ja schön am Podcast, man kann es überall hören.
Richtig.
Und bleibt, wo ihr seid. Und dann bis zum nächsten Mal.
Ciao.